Und damit willkommen in Episode 3 und damit der letzten Episode hier im Podcast Executive Transitions, dem Wegweiser für Sie als Executive in der Übergangsphase zwischen zwei Positionen. In dieser Folge erfahren Sie von Daniel Salamon unter anderem die Eckpunkte eines perfekten Onboarding-Prozesses für Sie als Executive in den ersten 100 Tagen. Ich bin Ihr Moderator Ulf Zinne und schlage vor, lassen Sie uns direkt einsteigen. Und damit ein herzliches Willkommen auch nochmal, lieber Daniel, ne?
Vielen Dank.
Wir haben uns von Moin Moin über Moin zu herzlich willkommen durch. Also wir sind international deutschlandweit aktiv sozusagen. Ich hab so viele Fragen an dich. Mein Notizzettel hier, der quillt über mit Fragen. Ich will mal gucken, was ich hier sozusagen in diese Folge noch reinbekomme. Mhm. Alle weiteren Fragen, da ruft man dich dann am besten für an oder wie auch immer und klärt das alles. Also wir starten einfach mal direkt durch. Also
perfekt.
Lass uns mal den Fokus auf den Zeitpunkt legen, wenn die neue Position dann eingenommen wird. Ne? Das hatten wir so gesagt, legen wir jetzt den Fokus drauf. Also ich habe mir mal im Vorfeld unseres Gesprächs auch ein paar Zahlen eben nochmal schnell angeschaut im Internet und war galant gesagt echt überrascht. Also ich habe zum Beispiel von Korn Ferry habe ich gefunden, dass sich über die Hälfte aller CEOs von ihrem eigenen Vorstand nicht ausreichend unterstützt fühlt, was ich schon mal fast schon grotesk finde. Ja. Egon Zehner, ich glaube, so spricht man ihn aus, habe ich gerade nachgelesen, verweist darauf, dass sich 54% aller CEOs nicht ausreichend auf die neue Rolle vorbereitet fühlen. Und wenn man den Angaben von Russell Reynolds Associates trauen darf, dann zeigt sich, dass 71% der CEOs angeben, von ihren Vorgängern nicht ausreichend eingearbeitet worden zu sein, was ich unglaublich finde. Und jetzt stelle ich mir mal vor, dass ich als CEO morgens irgendwie um 6.30 Uhr das erste Mal die Tür aufmache, mich an meinen neuen Schreibtisch setze und mit diesem fast schon relativ umfassenden Sturm konfrontiert bin. Das klingt schon nach einem ziemlich heftigen Start an der Stelle.
Absolut. Und ich wünschte, es wäre nicht so, aber am Ende des Tages spiegelt das halt genau das Bild wider, was ich da draußen auch erlebe.
Okay.
Aber nur nochmal als Ergänzung, in meiner Arbeit geht es nicht um die Begleitung von CEOs, sondern auch von Executives auf der zweiten Führungsebene.
Ja.
Ne? Aber im Kern ist es da genauso, ehrlicherweise. Ne, deswegen hatte ich auch schon in Episode 1 darauf hingewiesen, dass ich eben nicht aus dieser quantitativen Perspektive der Vermittlung denke und arbeite, sondern am Ende des Tages wirklich aus dieser qualitativen Perspektive der Passgenauigkeit. Mhm. Ne, und daher begleite ich halt auch durchaus intensiv in der ersten Zeit des Onboarding-Prozesses. Ne? Das heißt also, dass zum Beispiel Gespräche gemeinsam vorbereitet oder auf Wunsch auch begleitet werden.
Also, dass du dann in Meetings mit dabei bist oder 1-zu-1-Gespräche begleitest oder wie auch immer. Das wird damit natürlich nochmal deutlicher, warum das auch so wichtig ist. Mhm. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, da will ich noch nicht locker lassen, das ist ja, man hat ja auch einen eigenen Anspruch. Egal, ob man da jetzt, du hast gerade gesagt, aus der zweiten Rolle, also aus der zweiten Ebene letztendlich agiert oder man auf der ersten Ebene ist, aber man will ja dann auch was erreichen. Jetzt stelle ich mir vor, jetzt sitze ich da, die Unterlagen sind nicht vorbereitet, ich habe das Gefühl, ich habe keinen Support. Da kann man ja auch mal, ich sag mal, etwas vielleicht ungünstig Verhaltensweisen an den Tag legen.
Absolut.
Was sind denn da so Klassiker, die du da erlebst, was so ungünstige Verhaltensweisen von Executives, egal ob erste oder zweite Ebene, dann in den ersten 100 Tagen anbelangt? Was erlebst du da in der Praxis?
Das ist in der Tat eine sehr, sehr gute Frage, Ulf. Und wir Menschen sind ja nun mal sehr, sehr komplexe und vielschichtige Wesen.
Ja.
Ne? Deswegen gibt es halt na klar so eine Fülle an ungünstigen Mustern und potenziellen Fallstricken, die ich in der Arbeit mit meinen Klienten immer wieder erlebe. Aber um das so simpel und so konkret wie möglich zu machen, lass mich das mal runterbrechen auf die drei größten Herausforderungen. Und ich würde hier unterscheiden zwischen Herausforderungen auf der persönlichen Ebene, Herausforderungen auf der organisationalen Ebene und natürlich auch nochmal auf Herausforderungen auf der kulturellen Ebene. Mhm. So, auf der persönlichen Ebene stehen Executives halt häufig unter enorm hohem Druck, ne? Wollen schnelle Ergebnisse liefern. Viele Executives verfallen halt dann in den superschnellen Liefermodus und präsentieren halt neue Pläne, neue Strategien, ohne wirklich auch ein ausreichendes Verständnis für das Unternehmen und die individuellen Dynamiken in dem Team und in dem Gesamtunternehmen entwickelt zu haben.
Mhm.
Und so ein Verhalten kann dann beispielsweise dazu führen, dass seitens des Teams viel zu wenig Buy-in kommt. Ne? Das heißt, dass wirklich die Ideen und die Pläne des Executives nicht ernst genommen werden.
Mhm.
Ne? Und am Ende des Tages werden sie halt dann nicht umgesetzt.
Mhm.
Darüber hinaus verlassen sich halt super viele Executives bei einem Wechsel in die neue Position auf ja, bewährte Methoden, Vorgehensweisen, Techniken, die sie in der Vergangenheit vielleicht auch sehr erfolgreich gemacht haben.
Mhm.
Ne? Aber die funktionieren halt in diesem neuen Kontext, in dem sie sich jetzt bewegen, vielleicht gar nicht mehr und müssen angepasst werden. Und ein dritter Punkt ist, dass gerade weil diese erste Phase in einem neuen Unternehmen beziehungsweise in einer neuen Funktion so herausfordernd ist, dass so ein Wechsel auch mit Stress verbunden ist. Ne? Und den Fehler, den dann viele Executives dann machen, ist, dass so Stresssymptome, die wir alle kennen, ignoriert und auch hier weggedrückt werden, was halt neben den offensichtlichen physiologischen Implikationen auch einfach zu schlechter Entscheidungsfähigkeit führt.
Mhm.
Ne? Auf organisationaler Ebene sorgt halt zu wenig Kommunikation, sorgt Intransparenz in Entscheidungen und in den Erwartungen für Misstrauen im Team und sorgt für Unsicherheit. Genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich mit der psychologischen Sicherheit
ja.
genau, in der ersten Folge angesprochen, was wir mit dieser psychologischen Sicherheit eigentlich erwirken wollen.
Mhm.
Und das Treffen von zu schnellen Entscheidungen, gerade im Hinblick auf Ressourcen auf organisationaler Ebene, ohne die Bedürfnisse und die Kapazitäten auch des Teams wirklich zu berücksichtigen, ist halt ein weiteres eher ungünstiges Muster, kann man sagen, was halt super klar Frustrationen im Team schaffen kann.
Mhm.
Und als dritter Aspekt vielleicht das zu schnelle Entscheidung im Hinblick auf das Team, also wer im Team bleibt und wer geht, ohne die individuellen Stärken und auch die Potenziale, die vorliegen, wirklich ausreichend zu bewerten, das ist natürlich ein weiterer Aspekt, der einen am Ende des Tages das komplette Team kosten kann.
Und besonders dann, wenn du das gesagt kulturelle Aspekte, wenn es denkst, es auch noch interkulturell wird, ist es das, was du damit meinst oder was meinst du mit kulturellem Aspekt?
Na, auf der kulturellen Ebene geht es vor allen Dingen um diese Anpassungsfähigkeit an die neue Unternehmenskultur, ne? An die Rules of the Game, an die Spielregeln. Die Veränderung der Kultur ist hier ein wichtiger Aspekt und diese Balance zwischen Kontinuität und Wandel, zwischen Stabilität und Flexibilität, die Executives halt vor Herausforderungen stellen. Und zum einen ist es natürlich problematisch, wenn die bestehenden Werte und kulturprägenden Elemente in dem neuen Unternehmen nicht ausreichend beachtet werden von dem neuen Executive und beispielsweise so kulturelle Veränderungen eingeführt werden, ohne dass die Mitarbeitenden wirklich ausreichend einbezogen sind oder die Auswirkungen dieser Veränderungen, die ich anstoße, auf kultureller Ebene wirklich antizipiert habe.
Mhm.
Und zum anderen wird es halt viel zu häufig die Vergangenheit und auch die Errungenschaften, die Erfolge des Vorgängers, viel zu häufig werden die nicht ausreichend gewürdigt.
Mhm.
Ne? Sondern es wird so nach dem Motto, alles neu macht der Mai. So neue Strategien werden aufgegleist, ohne auf den bestehenden Erfolgen wirklich aufzubauen oder die Notwendigkeit für diese neuen Ansätze klar zu kommunizieren und alle Beteiligten wirklich auch einzubeziehen und auch ein blödes Wort, aber mitzunehmen auf der Reise.
Mhm.
Ne? Und ja, genau, ehrlicherweise auf diesen drei Ebenen zu unterstützen, ne? Also Herausforderungen auf der persönlichen Ebene, auf der organisationalen Ebene und auf der kulturellen Ebene, da zielführend zu navigieren, damit eine Executive Transition erfolgreich verläuft, dafür bin ich da.
Hast du denn mal so zwei, drei konkrete Tipps, wie da mit diesen Punkten ganz zielführend auch konkret umgegangen werden kann?
Absolut, klar. Also hier ist mir aber nochmal wichtig zu sagen, dass es halt keine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Ne? Also wir bewegen uns hier in einer Phase, die über wirklich klassisches Onboarding und so diese ersten 100 Tage oder die ersten 90 Tage, wie der Watkins sie damals beschrieben hat, wirklich hinausgeht. Und das halt nur mal so als kleiner Einschub, ne? Dieses Buch, die ersten 90 Tage, die ja immer so als Standardwerk, als Bibel des Onboardings bezeichnet wird, das Buch ist mittlerweile über 20 Jahre alt.
Und wir haben schon gelernt, das ist heute ein bisschen anders, ne?
Ja, und es wurde halt damals auch geschrieben mit einer super breiten Zielgruppe im Untertitel. Ne? Also das richtete sich an, oder der Untertitel war Erfolgsstrategien für Führungskräfte auf allen Levels. Also Line Manager, Executives, Entrepreneure, HR-Leader und so weiter und so fort.
Mhm.
So, auf dem C-Level sieht das Ganze halt einfach anders aus. Ne? Die Herausforderungen werden immer komplexer, haben wir schon drüber gesprochen. Die Geschwindigkeit, in der Veränderung vonstatten geht, wird immer größer. Und das heißt für Executives, dass sie sich in eine neue Rolle entwickeln müssen. Das, was in der Vergangenheit vielleicht funktioniert hat, funktioniert in Zukunft möglicherweise nicht mehr.
Mhm.
Aber so zurück zu den konkreten Tipps und den Punkten, nach denen du gefragt hast, Ulf, um so eine Executive Transition wirklich zielführend zu gestalten. Der erste Punkt ist relativ offensichtlich, engagieren einen Executive Transition Coach.
Ja.
Also ohne jetzt hier Eigenwerbung machen zu wollen, aber die Forschung hat halt mittlerweile gezeigt, dass Coaching das effektivste Development Tool für Executives ist.
Mhm.
So, gerade um halt diese ganzen Soft Skills oder diese Herausforderungen im interpersonellen Bereich zu navigieren, na, die kulturellen Herausforderungen und auch die Chancen. So, ein Executive Transition Coach hilft, dieses essentielle Verständnis für Wert, für Tradition, für Machtstrukturen auch im neuen Unternehmen zu schaffen. Ne? Unterstützt die Anpassung des eigenen Führungsstils, unfassbar wichtiger Punkt. Anpassung der eigenen Kommunikationsweisen auf den neuen Kontext, ohne, und das ist ganz, ganz wichtig, ohne die eigene Authentizität zu verlieren. Ne? Als zweites braucht es meiner Meinung nach eine klare Roadmap, also eine Systematik, eine Struktur, die in sich flexibel ist. So, hier habe ich ein Modell entwickelt, das sich an den erfolgskritischen Tätigkeiten im Interim-Management orientiert.
Interim-Management?
Ja.
Okay, warum ausgerechnet das?
Ja, warum? Weil ein Interim-Executive immer wieder genau das machen muss, was wir hier besprechen. Interim-Executives müssen sich nämlich schnellstmöglichst alles Wichtige über das Unternehmen aneignen. Sie müssen alles Mögliche lernen. Ja. Sie müssen die Kultur verstehen und mit super klar gesteckten und vereinbarten Zielen und Erwartungen in die Umsetzung gehen.
Und dann immer wieder flexibel sein, dass sie es dementsprechend auch innerhalb des Mandats dann anpassen. Ne?
Absolut. Ja. Und sobald halt diese Ziele klar gesteckt sind, geht es darum, schnellstmöglich Glaubwürdigkeit in dem Unternehmen zu erzeugen, ne, die richtigen Beziehungen zu Schlüsselpersonen herzustellen, Netzwerke zu bilden, zentrale Teammitglieder für diese neuen Ziele und die Vision zu begeistern. Und dann geht es darum, die wichtigsten Handlungsfelder abzustecken, ne, Ursachen für potenzielles Scheitern auch zu antizipieren und einen klaren Maßnahmenplan inklusive dieser klassischen Quick Wins, ne, oder Low Hanging Fruits und noch mehr Bullshit-Bingo, also inklusive dieser klassischen auch kurzfristigen Erfolge sicherzustellen und zu entwickeln. Und als drittes, ja, es ist ehrlicherweise so der ganz konkrete Appell, fangt die Transition vor dem Onboarding an. Also definiert einen Plan und eine To-Do-Liste für die letzten 90 bis 120 Tage, ne, in der alten Funktion, sorgt für einen sauberen Übergang. Und dann empfehle ich ganz konkret die Einstellung oder die Erstellung von diesem persönlichen Wertegerüst, über das wir schon gesprochen haben, auf Basis dessen dann wirklich zukünftige Entscheidungen gefällt werden. Ne? Und dieses Wertegerüst kann halt dann später auch in einem Antrittsimpuls in der neuen Funktion für halt mehr an Fassbarkeit, an Authentizität genutzt werden, um das klar zu kommunizieren. Als nächstes gilt es dann, mit wirklich gut vorbereiteten Fragen in die Gespräche rund um die Zielfunktion zu gehen. Ne? Also Schlüsselpersonen für diese Interviews zu identifizieren, die wiederum helfen, dieses Mosaik des neuen Unternehmens Stück für Stück zu ergänzen. Klarheit über Ziele und Erwartungen mit dem oder mit der Vorgesetzten zu schaffen, die wiederum Orientierung bieten. Und dann mit so einer gut vorbereiteten Stakeholder-Map, du hattest ja nach konkreten Maßnahmen gefragt, wirklich diejenigen Personen auch zu analysieren, die erfolgskritisch sind für die Umsetzung. Bevor es dann daran geht, den ersten Schritt in den neuen Schuhen beziehungsweise den ersten Tag in der neuen Rolle anzugehen.
Und was mir dabei durch den Kopf geht, in Episode 2 sprachen wir unter anderem davon über die Kraft der Marke. Du hast das Wort Strahlkraft letztendlich auch verwendet. Jetzt haben wir doch aber die Situation mit all dem, was du auch gerade gesagt hast, dass ja dann trotzdem diese eigene Marke, die ich ja dann letztendlich auch bin, auf eine bestehende Unternehmenskultur trifft. Und es klingt jetzt danach, wenn man diese ganzen Punkte befolgt, dass es dann komplett konfliktfrei letztendlich abläuft. Aber liegt in der liegt denn nicht in der Tatsache, dass ich ja eine Brand bin und auf eine Unternehmenskultur dann treffe, liegt dann nicht automatisch per se schon einfach ein Konfliktpotenzial vor?
Ja, ich würde sagen, es kommt eben genau darauf an. Ne? Also wenn im Rahmen von einem Assessment jetzt zum Beispiel nicht sauber gearbeitet wird, dann kann das zu einem erheblichen Problem hinten raus führen. Deswegen lege ich persönlich halt so extrem viel Wert darauf, dass nicht nur der Executive klar ist und klar in sich ist, sondern auch das Unternehmen super klar in den Anforderungen an diese Funktion aufgestellt ist.
Ja, also dass es praktisch eine zweiseitige Geschichte ist und man es auch wirklich das Assessment Center dann nutzt, um beide Perspektiven in ihrer Klarheit abzugleichen.
Ne? Es geht ja immer um den Match.
Ja.
Ne? Und ansonsten ist ehrlicherweise das realistische Scheitern praktisch wie so der berühmte rosa Elefanten im Raum.
Ja,
ne?
Ja.
Oftmals geht es halt irgendwie bei der Entwicklung von guten Assessments genau darum. So, die Durchführung ist dann auch nochmal super anspruchsvoll, aber vor allem sind es halt genau diese Fragen im Vorfeld und bei der Planung, die es ausmachen. Wird das ausgeblendet, weil es eben nur um eine reine Besetzung gehen soll, dann kauft man sich halt genau dieses Problem direkt mit ein.
Ja, klar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das dann eben so ein Perfect Match ist, dann dürfte es ja dann keine Probleme mehr geben in Bezug auf die Ziele, die man erreichen will. Oder wie sieht das dann aus?
Ja, absolut. Ne? Wenn sowohl das Unternehmen natürlich klar ist, wohin es möchte und ebenso der bzw. die Executive, dann ist das Risiko diesbezüglich sehr, sehr klein. Mhm. Viel spannender ist aber, dass die meisten Zielkonflikte in Wirklichkeit Wertekonflikte sind.
Ja, guter Punkt, ja.
Ne? Ja. Und genau deswegen sind sie halt so schwer zu lösen. Denn es ist so extrem anspruchsvoll und fast unmöglich, ehrlicherweise, die eigenen Werte zu ändern, sofern diese halt wirklich ernst genommen werden. Mhm. Das erzeugt diese Dissonanz. Ne? Deswegen komme ich auch immer wieder auf wenige, aber super entscheidende Fragen zurück. Und eine davon ist eben, wer will ich in den nächsten Jahren wirklich als Executive werden und sein.
Da bin ich bei dir. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe wirklich tausende von Fragen hier noch auf meinem Zettel, aber so mit ein bisschen Blick auf die Zeit, lass uns doch gerne am Ende vielleicht diesen Podcast nochmal so richtig weit aufmachen und auch über die Frage von so einem wirklich guten Onboarding diskutieren. Lass uns dafür mal die Annahme treffen, dass ich jetzt als Executive oder Top-Executive meine eigene Klarheit geschaffen habe, dass das Unternehmen auch seine Hausaufgaben gemacht hat, dass wir im AC festgestellt haben, ja, wir lieben uns praktisch und gehen den weiteren Weg zusammen. Ja, wir wollen so ungefähr. Wie sollten denn jetzt die ersten 100 Tage von so einem Onboarding grob gestaltet sein, damit es wirklich für alle Beteiligten dann auch ein Win-Win-Win gibt?
Ja, sehr gute Frage. Und am Ende des Tages kommt es wirklich darauf an, wie die Kommunikation gestaltet ist. Mhm. Das klingt jetzt erstmal super simpel, aber am Ende des Tages geht es halt um die gesamten Themen, die ich gerade besprochen habe, um Erwartung, um Positionierung, um die Definition von Zielen, die Vermittlung einer Vision, persönliche Strahlkraft, das in einem iterativen Prozess rückzuspiegeln, rückzukoppeln und zu reflektieren mit dem Vorgesetzten, mit dem Executive an sich und mit mir. Das ist das, was es dann am Ende des Tages zu einem Win-Win-Win macht, von dem halt nicht nur die Person des Executives profitiert, das Unternehmen profitiert, sondern auch die Mitarbeitenden, die mit dieser Person zusammenarbeiten, wirklich auch profitieren. Weil wir haben alle schon gesehen, wie solche Prozesse wirklich den Bach runtergehen können. So, und ein Großteil ist einfach strukturierte, geplante Kommunikation, ein iterativer Prozess, um das eigene Handeln und Wirken kontinuierlich zu reflektieren und zu verbessern.
Und damit wird auch klar, dass es eben nicht reicht, einfach eine Checkliste auf den Tisch zu legen und auf zu sagen, beim Fall. Computer anmelden, der IT-Abteilung Bescheid sagen, E-Mail an sie alle Menschen zu schicken, das reicht dann nicht. Super, super spannend. Ich habe heute in diesem Podcast unglaublich viel gelernt. Und vor allen Dingen fand ich es wirklich mal großartig tatsächlich mit, ja, ich weiß, du bist ja immer so furchtbar bescheiden in Anführungszeichen, aber man darf es ja nochmal sagen, mit einer wirklichen Koryphäe auf diesem Gebiet zu sprechen. Dieser 500 Assessment Center auf diesem Gebiet plus diverse Top-CEOs. Du hast mir gestern Abend, waren wir noch ein Happen Essen, hast mir ein, zwei Beispiele mal genannt, die dürfen wir natürlich hier jetzt nicht nennen, aber wo ich auch geschluckt habe und gedacht habe, oh wow, du bist derjenige, der dahinter steckt. Also von der Seite her kann ich nur sagen, ich freue mich, dass ich deine Telefonnummer am Telefon habe. Ich kann dich nämlich einfach anrufen, wenn ich noch eine Frage habe. Und sie da draußen, sie haben zumindest die Möglichkeit, unter www.executive-transitions.de sich eine Zusammenfassung von dem Podcast zu holen, nochmal so die wichtigsten Insights aus den verschiedenen Folgen heraus, Downloads, Roadmaps, vielleicht doch ein paar Checklisten, die dann auch ihre eigene Executive Transition erfolgreich werden lassen. Ich sag dir einfach unglaublich vielen Dank auch für die tiefen Einblicke, für diesen tollen Mix, fand ich, aus wissenschaftlichem Fundament, aus Studien, aus praktischen Tipps, aus der Lebendigkeit, aber auch aus dem Mut mal zu sagen, Leute, das reicht nicht, wenn wir das so machen wollen. Und ich nehme so für mich am meisten mit, eigentlich habe ich so festgestellt, ist dieser Podcast eigentlich eine Einladung für eine Entscheidung, ne? Zu sagen, will ich jetzt einfach auf Autopilot weitermachen? Ist auch okay. Wird es auch einige geben, die einfach auch weiter mikromanagen wollen?
Ja.
Oder gehören Sie womöglich auch da draußen dann zu denen, die sagen, das reicht mir einfach nicht und ich habe einfach einen höheren Anspruch an meinen eigenen Lebensstandard und ich habe genauso das Recht, mal darüber nachzudenken, wie es für mich in die nächsten Jahre weitergeht. Und der Kernsatz war für mich wirklich zwei eigentlich. Erstens, es gibt keinen Äquivalent zum Glücklichsein. Und das Zweite, was du im Nebensatz fast gesagt hast, die Zeit kommt nicht mehr zurück. Das heißt, wenn ich das jetzt verschiebe, dann habe ich vielleicht den Autopilot nochmal erfolgreich gepusht. Aber letztendlich, wenn ich in 5 Jahren aufwache und feststelle, verdammte Axt, das Problem ist eigentlich immer noch da, dann stelle ich es dann fest, aber ich habe 5 Jahre sozusagen das erfolgreich verschoben, aber nicht gelöst. Und das, finde ich, ist wirklich nochmal ein kleiner Appell, über den man vielleicht am Ende dieser dritten Folge auch nochmal nachdenken sollte. Also gibt es von deiner Seite noch irgendwie eine abschließende Kernbotschaft? Hast du noch irgendwie einen Satz, den du mitgeben möchtest? Oder sagst du, ich habe alles gesagt und jetzt freue ich mich auf Reaktionen, auf Rückmeldungen, wie auch immer, zu diesem Podcast?
Ich kann nur sagen, dass ich dieser Prozess einfach lohnt. Das ist halt wirklich so die wichtigste Erkenntnis, die mir immer wieder zurückgespiegelt wird,
ja.
Weil einen sonst diese Themen auch in 5 oder 10 Jahren nochmal zurückkommen und ja. einen in den Hintern kneifen.
Ja. Ja,
ne, und, ganz plakativ ja, gesagt.
Und dann ist es doch viel schöner, wenn wir uns gegenseitig eher beim Glas Champagner oder irgendwie an beim Gin oder wie auch immer an der Bar treffen oder beim, wo wir vorhin drüber sprachen, bei den 1 bis 3 Liter nicht alkoholischer Getränke genau. an der Bar treffen und sagen, ah, wir haben die 5 bis 10 Jahre eben nicht verschenkt, sondern wirklich einmal genutzt, um auch in der Tiefe zu klären, in welche Richtung es auch für mich als Top-Executive dann gehen kann. Insofern vielen Dank nochmal an dich, vielen Dank fürs Zuhören an Sie da draußen. Machen Sie es gut und eventuell auch bald dann auf www.executive-transitions.de. Vielen Dank an dich.
Vielen Dank, lieber
Ulf. Sehr gerne.
Es war mir eine Ehre.
Dankeschön. Tschüss.